auch dieser Programmkarte würde es mich mal interessieren, wo eigentlich diese wichtigen Industriezentren sind. Weil ich meine, Iran ist da sehr groß, das muss ich ja irgendwo konzentrieren, nehme ich an.
Naja, was, das sind ja alles riesige Städte. Also natürlich ist Teheran der Schwerpunkt und dann ist Mashhad ist ein wesentlicher, ich fahre mal zurück hier auf die Karte am Anfang, ist Mashhad, auch Mashhad hat 3,5 Millionen, fast 4 Millionen, starke industrielle Basis. In Mashhad übrigens ist die interessanterweise, das ist noch so eine Nebenbemerkung, ist natürlich auch die geistliche Stiftung, die dort als Imam Reza Stiftung heißt und die eigentlich ein Waqf ist. Also ein Waqf ist eine islamische Stiftung, die Leute geben Geld oder geben ihr Vermögen oder ihren Nachlass dort hinein. Und das ist wie die Kirche bei uns im Mittelalter, türkischen Revolution, die muss automatisch der Waqf immer reicher werden. Denn der Waqf kann nichts verkaufen. Waqf kommt von Waqf im Arabischen, heißt stillstehen. Also man hält etwas an, das heißt, das Vermögen wird angehalten. Und bei Mashhad, das hat noch Viktor Kocher, der frühere Korrespondent der NZZ, der natürlich verunglückt ist, hat das mal recherchiert und er kam darauf, dass also fast 90% der gesamten Produktion in dieser Mashhad-Stadt mit, wie gesagt, 3,5 Millionen, wird von der religiösen Stiftung, der Imam Reza-Stiftung, gelenkt. Das heißt, die sind auch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Und dann haben wir natürlich als wesentliche wirtschaftliche Macht auch die Pastoran, die sich hier, das sind die Revolutionswächter, die sich sehr große Machtstellungen erobert haben. Aber wenn man es geografisch anschauen will, kann man sagen, natürlich Teheran ist das eine, Tebris, Mashhad, das sind die drei allergrößten Städte und Isfahan kommt dann an nächster Stelle mit Stahlwerk. Also das ist eigentlich, ist es, kann man sagen, verteilt durch das Land.
Ich bin auch seit 1983 immer wieder in den Iran. Du hast ja vorhin gesagt, es geht langsam aufwärts. Ich will nur sagen, ich habe das langsame Aufwärtsgehen in dieser Zeit sehr oft gesehen. Man sagt manchmal, Freunde von mir in Iran sagen, das ist die Pendelbewegung. Und das hat damit zu tun, dass das System, und das ist ja schön dargestellt, dass es dann das System ist, was in sich, das ist wie eine Uhr. Eine sehr genaue Uhr, die aber hat aber zum Ziel, dass dieses System nicht ausstalliert wird. Es wird von selber, tut es sich nicht jeweils regulieren. Und man sagt dann auch, dass der Khatami, der Reformpräsident, es war ein Betriebsunfall, genauso wie Ahmadinejad. Also es geht hin und her und hin und her.
Ja, schon, aber die Tatsache, dass Rouhani im ersten Wahlgang eine Mehrheit bekommen hat, die muss uns ja schon zeigen. Also dass selbst für eine Person, die reformerisch eingestellt ist, in diesem Land eben doch Chancen hat. Und man muss auch nicht vergessen, selbst, also man sagt ja, dieses System, das ja alles angeblich kontrolliert, und der Wächterrat ist ja die Instanz, die gibt grünes Licht oder eben nicht, wenn jemand kandidieren will, also für das Parlament beispielsweise. Jetzt ist der Wächterrat ist konservativ in seiner personellen Zusammensetzung und dennoch haben die schon Situationen gehabt, also in der Khatami-Zeit, dass das Parlament eine reformerische Mehrheit hatte. Mit anderen Worten, so strikt und derart tyrannisch, wie es oft dargestellt wird, ist es dann eben.
Nein, ich sage ja nicht. Ja. Es ist eine Uhr.
Es ist eine Uhr.
Ja. Das ist dieses Bild, das ausgezeichnet ist. Ja. Und darin gibt es durchaus, wenn man Aufschlag hier hören, Aufschlag dann, aber das gesamte Uhrkonstruktion ändert sich nicht.
Ja, richtig. Ja.
Just. Ich kann das nicht alles lesen, aber taucht hier noch der Begriff Militär oder Armee irgendwo auf? Und zweite Frage, wäre Iran ein Beispiel für eine Nation, die nicht in Gefahr steht, sich aufzulösen?
Also bis 2011, als die großen Demonstrationen gegen Ahmadinejad waren, sah es ja so aus, als würde die Möglichkeit bestehen, als könnte sich das auflösen. Aber wir müssen immer wieder auf die Zahlen hinweisen. Jemand hat es auch letztes Mal gesagt in Bezug auf die riesigen Demonstrationen, die wir sahen in Kairo auf dem Tahrir. Wochen lang. Und diese Bilder, und das gilt eben auch für Iran, verbreiten natürlich auch schnell die Meinung und die formt sich dann schon mal zur Überzeugung, das ist die Mehrheit des Volkes. Aber wenn wir es einfach mal nüchtern auf die Zahlen nehmen, die wirklich teilgenommen haben, nicht die zu Hause am Fernsehen zuschalten und sagen, naja, die machen das, ich bin eigentlich dafür, ich gehe nicht hin. Also die aktiv teilnehmen, ist es eine kleine Minderheit. Und das darf man nie vergessen, Ulrich.
Also die Demonstrationen waren ganz anders als in Kairo, weil sie keinen Regime-Change wollten. Die Demonstrationen hatten die Hauptforderung oder hatten einen Slogan, wo ist unsere Stimme geblieben? Und dann hat es sie nur 2009 gegeben und am 27. Dezember sind auf beiden Seiten fast 100 Leute getötet worden. Das heißt also, die Bevölkerung hat eingesehen, an den ersten Demonstrationen nach der Wahl von Ahmadinejad, an diesen Protestkundgebungen, haben mindestens 3 Millionen Leute allein in Teheran teilgenommen. Also es sind schon große Teile der Bevölkerung gewesen. Das ist das eine, aber die iranische Gesellschaft ist unheimlich gespalten. Ich hatte einen Tischler, der mir da anschließend eine Woche später einen Arbeitstisch gebaut hat und der hat am Schneidetisch die Demonstrationen gesehen und hat gesagt, in welchem Land waren die denn? Also der Tischler kam aus Teheran und hatte keine Vorstellung, dass es in Teheran Demonstrationen in der Größenordnung von 3 Millionen Menschen gegeben hat. Ich habe die letzten Demonstrationen Ende 2009 erwähnt, da sagte mein Editor, das sind die Leute aus der Vorstadt. Da kamen also ganz andere Schichten und die dann auch, wie das die Iraner sagen, zur Sache gegangen sind. Also die Oberstadt, die massenhaft demonstriert hat zuerst, war nicht militant. Als die Militanz kam, da wollte auch die Oberstadt nicht mehr. Also das war eine Ashura-Demonstration, da ging es um den 10. Todestag eines Geistlichen. Und das ist eben das Interessante, die Opposition bewegt sich immer in einem Rahmen, die eigentlich noch systemimmanent bleibt. Also auch diese gewaltsamen Demonstrationen, da hat die iranische Regierung niemals gesagt, dass es so viele Tote gegeben hat. Das einzige Mal war es der Bruder des Parlamentspräsidenten und der Bruder des obersten Richters, das zeigt auch schon viel, dass es da so Seilschaften gibt, der in Genf bei der Menschenrechtskommission gesagt hat, wir haben auch sehr viele verloren. Und der deutsche Botschafter sagte zu mir, es hat mehr Regierungsanhänger gegeben, die getötet wurden, als Oppositionelle. Also mehr Regierungsanhänger als Oppositionelle. Und die Demonstranten waren nicht so friedlich, wie gesagt wurde, als es dann militant wurde, und das war die Schwelle, in den Bürgerkrieg. Es gibt eben nicht die Forderung groß nach Regime-Change, weil die Iraner immunisiert sind durch die Revolution 1979. Also sie wollen, wenn man sie fragt, sie wollen keine Revolution, weil sie nicht wissen, was da rauskommt. Sie wollen Reformen und der Anfang dieser Reformen liegt in der Republik und wo das dann endet, da muss man dann abwarten, das muss man so Stück für Stück gehen. Aber sie wollen nicht den Umsturz. Und das Wort Regime-Change kann von da aus nicht funktionieren. Und die Frage nach dem Staat vorhin, also ich glaube, der Iran wird ja zum Staat und bekommt eine nationale Identität durch die Sanktionen, die über das, was er eigentlich leisten kann, hinausgeht. Wenn man sich vorstellt, ein Land seit 1980 unter Sanktionen, wird dadurch auch ein Stückchen zusammengepresst. Die Ökonomie wird in einen Rahmen gezwungen. Also der Weltmarkt ist im Iran nur indirekt Existenz. Der wird modifiziert durch staatliche Grenzen. Das ist genau das, was im 19. Jahrhundert in Europa passiert ist, durch die Bildung der Nationalstaaten. Das hat der Iran praktisch jetzt durch den äußeren Zwang. Er wird entwickelt von außen in einem nationalen Rahmen. Und das bedeutet, dort funktionieren staatliche Strukturen noch. Und es ist eben absurd, vielleicht noch eine Bemerkung über das zum Iran. Der Iran hat immer gesagt, wenn Krieg geführt wird, wird er außen geführt. Das ist eine Staatsdoktrin heute. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, werden wir draußen den Krieg führen. Darauf bereitet man sich systematisch vor. Und diese Sicherheitsarchitektur, die gestern ja als Begriff genannt wurde, bedeutet ja, dass man dem Iran ein bestimmtes aggressives Potenzial unterstellt. Das sehen die Iraner nicht bei sich. Sie sagen seit Jahrhunderten, ob Schah oder nicht, die Kontinuität ist ja wichtig. Wir waren niemals aggressiv, wir werden auch nicht aggressiv sein. Die anderen sind die von den Mongolen und in der eigenen Geschichte gibt es ja Dutzende von Beispielen. Wir sind immer angegriffen worden, wir haben nicht angegriffen. Und das werden wir und das wollen wir auch nicht. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, auch ein einendes Band zwischen allen Fraktionen. Und die Auslandsiraner sind eine ganz andere Geschichte. Sie können nur zurück, wenn es einen Regime-Change gibt. Also sie befürworten dadurch auch zu einem bestimmten Teil eine aggressive Politik gegenüber dem Iran. Und das ist das Dilemma, dass wir informiert werden, sehr oft durch Leute, die da durch diese, also praktisch durch solche Meinungen, also durch solche Multiplikatoren informiert werden. Also die Lobbyarbeit der Opposition ist nicht zu beachten.
Dann noch hast du gefragt, deswegen Militär, doch, doch sind die also in diesem Schema drin, sind da, also da gibt es den Chef von Radio und Fernsehen, ja, der ist ungefähr gleichgestellt wie der Kommandeur der Revolutionären Garten, der Kommandeur der Streitkräfte und das Oberkommando der Streitkräfte. Die sind also auch hier mit erwähnt in diesem, ganzen Schema, sind die mit drin. Peter?
Vielleicht auch im Zusammenhang unserer Diskussionen über den Kaukasus. Bis wohin reichte eigentlich das Persische Reich, wenn wir Richtung Kaukasus schauen, sagen wir mal bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts?
Also die Grenzen, die wir jetzt haben, die wurden ja definiert von den, also von den Russen und den, Briten. Ja? Und wenn man weiter noch zurückschauen würde, ist natürlich die persische Kultur, wenn man so will, dann lehnte die sich natürlich auch nach Zentralasien aus, also bevor die Grenzen von heute, festgeschrieben wurden. Aber das, was wir an jetziger Grenze haben, das ist auch ein Diktat von externen Mächten.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist zum Beispiel Aserbaidschan hat eigentlich zum Persischen Reich gehört. Ist das richtig oder falsch?
Ja, das ist richtig. Das ist durchaus richtig. Und jetzt solche auch, die Aseri sind ja im Iran eine Gruppe von, ich glaube, ungefähr 15 Millionen dürften sein, schätzungsweise, ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, die im westlichen Teil des Landes, das Teoris ist quasi deren Zentrum dort, dass es leben viel mehr Aseris auf dem Boden von Iran als in Aserbaidschan.
Die bezeichnen sich als Süd-Aserbaidschan. Hingegen Georgien war nicht Teil des Persischen Reiches, ist das richtig?
Georgien war teilweise auch, doch auch, zeitweise auch.
Das ist dann.
Ja, Dagestan. Ja.
Ich bin ja mit meinem Partner auch gereist in Afghanistan. Wir exportieren unser Wasser nach Iran. Und vor 400 Jahren hat der Schach Abbas, welcher das wunderbare Isfahan hat bauen lassen durch einen georgischen Architekten, er hat den Kaukasus beherrscht damals. Und ich glaube, das war eine Aggression des Persischen Reiches damals, das sich ausgedehnt hat über den Kaukasus.
Vielleicht nur ganz kurz, über Jahrhunderte gab es einen Konkurrenzkampf zwischen dem Osmanischen Reich und dem Persischen Reich um den Kaukasus. Und jede Invasion hat jeweils alles zerstört und keine Gebäude und keine Infrastruktur mehr zurückgelassen. Also es gibt eine Art Durchmischung natürlich auch, aber richtig geändert hat sich die Lage in dieser Region erst mit der Eroberung des Kaukasus durch Russland, das dann auch diese Eroberung ist dann eben weit in den Süden, bis in den Norden des Irans erfolgt und ist erst nach dem Ersten Weltkrieg festgelegt worden. Da wurde dann Russland zurück. Aber Persien hat sehr viele Territorien in Aserbaidschan bis in Dagestan an das russische Reich verloren. Und daher auch der Schutz der aserischen Bevölkerung durch das russische Reich und eben die Bitte des georgischen Reiches an Russland, an die russische Zarin Katharina die Große, bitte doch Georgien unter sein Protektorat zu nehmen. Das ist eine Konsequenz dieser mannigfachen Eroberungsversuche oder Eroberungen, die jeweils diese Gegend einfach zerstört haben und die Bevölkerung reduziert haben. 1870 wurde Georgien wieder einmal durch so einen Einfall von 100.000 Einwohnern auf 10.000 reduziert. Und daher dann eben die Bitte um Protektorat, die von einem nachfolgenden Zar in Russland in eine Annexion umgewandelt wurde. Ein interessantes Phänomen, das eben immer behauptet, man hätte ja gebeten, den Kaukasus zu schützen, Georgien zu schützen. Die russische Geschichtsschreibung hat seit der ersten Aufzeichnung diese Bitte um Protektorat immer unterschlagen und immer von Annexion gesprochen. Das sei auf Wunsch des georgischen Königs erfolgt. Und das wirkt auch heute noch weiter. Also seit 200 Jahren kann man aber sagen, ist der Kaukasus ziemlich fest in russischen Händen.
Ja, Rainer Schulze.
Einen anderen Aspekt würde ich noch mal etwas gern vertieft wissen. Wie kann man das einschätzen, wie sich die islamische Legitimationsgrundlage der Herrschaft im Iran verändert? Wir sind jetzt ja fast 35 Jahre, dass sich dort so das System über eine islamische Tradition, über die schiitische Tradition legitimiert. Und wenn jetzt so etwas wie eine Reformidee immer wieder porträtiert wird, so stellt sich schon die Frage, welchen Begründungsraum entwickeln Sie eine solche Reformidee? Ist das eine islamische Interpretation, durch die die Reform Geltung bekommt? Oder ist es dann das Zurückschicken des Islam in die Moscheen und zu sagen, also Reform findet außerhalb dieses ganzen religiösen Begründungsraumes statt, in dem sich normalerweise die iranische Politik oft bewegt?
Also ich finde ja was vom Faszinierenden an der schiitischen Ausrichtung im Islam. Die Schia ist ja viel beweglicher als die Sunna. Die Schia sagt ja, kein Mensch hat das absolute Wissen. Es ist nur der 12. Imam, der in der großen Verborgenheit lebt, also er ist umgekommen tatsächlich, aber das ist der Mahdi, der Messias, der wiederkommen wird. Erst der hat dann das absolute Wissen. Und daher ist jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird, die Menschen treffen, ist wieder umgeworfen wird. Deswegen konnte ja beispielsweise auch das Todesurteil, das Khomeini gegen Salman Rushdie erlassen hat, wegen der satanischen Verse, ist ja dann wieder aufgehoben worden. Ich glaube, Montazeri war es, glaube ich, der es aufgehoben hat, weil er sagte, also das kann man anders auslegen. Und Salman Rushdie ist nicht ein Ketzer, und Ketzer müssen umgebracht werden nach der Doktrin, sondern dass die große Beweglichkeit ist da drin. Und die quasi theologische Problematik jeder Führung in der Islamischen Republik ist ja die. Wie führt man ein Land in der Form einer Islamischen Republik in der Abwesenheit des Messias, des Mahdi? Der ist ja nicht da, der sollte eines Tages kommen. Also müssen die führenden Leute sich immer wieder überlegen, wie würde jetzt der 12. Imam handeln in dieser oder jener Situation? Und das ist natürlich eine Frage der Interpretation. Das heißt, da haben wir eine große Beweglichkeit und deswegen, glaube ich, ist die Frage nach der Legitimation wird nicht so strikt gestellt, sondern man hat eine Möglichkeit, flexibel zu sein. Die größer ist das wahrscheinlich in anderen Systemen, wo Religion eine große Rolle spielt.
Also ich glaube, man kann so Grundzüge erkennen. Das eine sind natürlich Interpretationen, in dessen Rahmen sich die Legitimation der Islamischen Republik schiitisch versteht. Khomeini war zum Beispiel ein sehr radikaler, der ja auch diese Imam-Idee gesehen hat, als der Imam kommt als Erlöser. Ahmadinejad hat genau das Gegenteil, also diese Imam-Erwartung hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer gewandelt und Ahmadinejad ist genau das Gegenteil der rumänischen Interpretation gewesen. Es hat ja auch nie ein Bild gegeben von Ahmadinejad und Khomeini zusammen, das existiert nicht. Ahmadinejad war gegen die US-Besetzung der US-Botschaft. Also das sind Sachen, der ist ein ganz anderer Typus gewesen und er hat ja die Nation eingeführt in den Islam. Und das ist nämlich der Kernpunkt, glaube ich. Also das neue Element, die jetzt kommen, das erinnert mich immer so ein bisschen an den Stalinismus, Sozialismus in einem Land. Also Khomeini war ein islamischer Internationalist und der hat den Unterschied zwischen Sunna und Schia nicht so richtig akzeptiert und hat eine bestimmte Interpretation des Schiismus gepflegt, nämlich die Mahdi-Erwartung, er kommt, wenn wir paradiesische Zustände schaffen. Das hat ja diese utopischen Züge im Kommunismus ausgemacht. Und jetzt geht man dahin und sagt, es ist irgendwie anders, wir müssen erstmal hier das alles so schaffen. Und die einen sagen, wenn es schlecht ist, spielt es keine Rolle. Also dieser Imam Reza-Kult, der ist ja am Anfang waren die Hojati, das ist so eine Gruppe im Schiismus, die dem besonders nachkommt, die war eigentlich verpönt und sogar verboten. Also sie war nicht richtig verboten, aber verbannt und verpönt. Und heute haben diese Leute neben zentrale Schlüsselstellung in der Islamischen Republik ein Und die sind eher, sagen die Nation, also nach dem Motto, das Großreich kommt dann erst, wenn der Mächtige kommt. Also man kann alle Defizite und alle Interpretationen sehr gut dieser anderen Imam-Erwartung unterordnen. Und ich glaube, jetzt ist eine Dualität zwischen Islam und Nationalismus eingetreten. Und Khomeini hat das schon selbst in Predigten gemacht, indem er, wenn er die Revolutionswächter empfangen hat, hat er gesagt, ihr verteidigt eure islamischen Heimat. Und er hat den Soldaten, wenn die kamen, gesagt, ihr verteidigt den Islam und eure Heimat. Also das ist zwar ein kleiner Unterschied, aber Khomeini konnte damit spielen. Und damit war schon von Anfang an diese zweite Variante angelegt, die sich jetzt aber in einer starken Stärkung der Nationalität zu einer starken Stärkung des nationalen Gedankens geführt hat. Und dieser Gedanke gibt Spielraum für Leute, die eigentlich gar nicht so richtig islamisch sind, dass das dann doch eben ihre Republik ist, weil das heißt ja Islamische Republik Iran. Und man kann das eben auch ganz anders akzentuieren, man kann das Iranische verstärken. Und das ist verstärkt worden. Und da ist so ein bisschen der Umstieg und da ist auch diese Idee, dass man das Ganze ja doch noch reformieren könnte.
Haben wir noch Möglichkeit für eine Frage? Du hast das Teil und Scher, Rotsdörfer.
Würdest du noch ein paar Kommentare zum schweizerischen Verhältnis zum Iran sagen? Und zwar, mich interessieren ein paar Facetten. Was ist die offizielle Politik? Müssen wir uns an die Sanktionen halten und tun wir es? Warum ist Kalmirel fast gesteinigt worden, als sie einen Schleier anzog, als sie mit Ahmadinejad zusammentraf? Und warum hören wir in unseren Medien selten differenzierte Übersetzungen von Äußerungen, wie du sie vorher vorgetragen hast?
Also mit dem letzten Punkt fange ich gern an. Ich kann es dir auch nicht sagen, wo jeweils die verzerrten Übersetzungen anfangen. Es fiel mir wieder auf, als Rouhani ins Amt kam. Das heißt, ganz kurz nachdem er im Amt war, gab es den Palästinatag. Und schon kam es wieder. Da kam ein Text raus, wo gesagt wurde, also er hätte, die israelische Rede hätte schwer gedroht. Ich suchte dann lange nach dem Originaltext und Arnold Hottinger hat ihn mir dann beschafft, also den Text in Farsi, der völlig anders war. Seither sehe ich das bei Rouhani nicht mehr, dass diese Tendenz vorhanden ist. Aber bei Ahmadinejad wurde sie recht systematisch gemacht und ich weiß nicht, wo die Quelle ist. Vielleicht war es Ulrich Kindler, wo es anfängt mit sowas.
Also ich war in Teheran, als das passiert ist mit Rouhani, das war sehr witzig. Also er hat eine Erklärung gegeben, hat gesagt, Israel ist ein Schandfleck in der islamischen Welt. Und die iranische studentische Nachrichtenagentur hat berichtet, dieser Schandfleck muss beseitigt werden. Also es war eine iranische Quelle. Und ich habe auch diese Transparente gesehen, nieder mit Israel. Israel had to be destroyed, Israel had to be wiped out of the map. Das habe ich ja gefilmt, zum Beispiel von Nestle. Also es gibt immer wieder Leute, die dann auch diesen, also das ist ja das Interessante bei Predigern und auch bei Ahmadinejad, dass die sozusagen unterschiedlich interpretierbar sind. Und es wird ja auch im Lande von bestimmten Anhängern genau das gesagt, was man im Ausland dem Iran unterstellt, aber dann pars pro tutum. Also wenn irgendeine Zeitung was sagt, heißt das, der Iran erklärt. Also wenn die Faz schreibt irgendwas, dann ist das für mich nicht eine Erklärung Deutschlands, sondern eine Erklärung eines Frankfurter Presseerzeugnisses, was zum Beispiel bestimmten politischen Kreisen nahesteht. Aber das ist dann alles. Und man kann nicht sagen, die FAZ sagt, und das ist deutsche Politik, aber im Iran kann eine drittklassige Zeitung irgendwas in die Welt setzen und es wird global übernommen als iranische Meinung.
Ja, und warum es jetzt so ist, bin ich überfragt. Noch vielleicht zum Thema, und dann Elisabeth, zum Thema Rolle der Schweiz. Wahrscheinlich kann Heidi uns das besser noch erklären, aber wenn ich kenne die verschiedenen Botschafter, die wir hatten, und war auch sehr oft in Teheran bei denen in der Botschaft, und es gab ja eine Tendenz einmal, dass die Schweiz eine etwas aktivere Rolle spielen sollte, könnte. Das hat die Außenministerin Galmirec hat das gewollt. Da wurde die Schweiz dann auch zurückgepfiffen von den Amerikanern und dann wurde sie wieder zum Briefträger. Und viel mehr ist es nicht. Also in Einzelfällen ja, wenn es darum geht, Leute, die im Gefängnis sind oder dass die freikommen, da setzt sich die Schweizer Botschaft in Teheran jeweils, so wie ich das sehe, eigentlich recht im Rahmen der Möglichkeiten gut ein. Aber im Prinzip sagen mir alle Botschafter, auch der jetzige, ist es eine, im Wesentlichen ist es eine Briefträgerrolle. Und dann werden die Botschafter immer wieder ins Außenministerium zitiert. War gerade so, als wir vor 4 Wochen in Teheran waren. Wir gingen zu Fuß von unserem Hotel weg und dahinter ist gerade das Außenministerium. Fuhr gerade der Schweizer Botschafter vor. Der ging gerade dahin. Der musste hin, weil es gab einen Bericht wegen Menschenrechtsverletzungen. Und da wird die Schweiz natürlich dann auch gefragt, seid ihr einverstanden mit dem, was die anderen tun? Bei den Sanktionen ja ganz besonders. Und wir haben ja die Sanktionen, glaube ich, so, ich schätze 90% nachvollzogen. Ja. Es gab dann noch eine kleine so Ausnahme in Bezug auf die Banque Meni, glaube ich, ist auch die Staatsbank, da machte die Schweiz nicht mit, also in einem Punkt. Und die letzte Botschafterin, die wir hatten, die Livia Roy, sagte, also es sei schon immer ziemlich peinlich, wenn sie ins Außenministerium muss, dann sagen die Iraner zuerst natürlich, ihr seid ja neutral und so, und dann fangen sie wieder an zu erklären, ja, wir sind eben geografisch mitten in Europa und können uns dem nicht entziehen, was rund um uns herum entschieden wird. Und die Iraner schlucken es dann eher also leicht rollend. Ja. Aber 90%, ich weiß nicht, ob das andere, vollzieht die Schweiz die Sanktionen nach. Es gibt ja die UNO-Sanktionen, das ist die eine Seite. Und dann gibt es die USA-Sanktionen, die EU, ich glaube, zu 100% sogar nachvollzogen hat. Und in dem Bereich drin, darin ist die Schweiz dann ungefähr zu 90% mit dabei, die Unterschiede.
Ich kann das bestätigen, was du sagst mit dem Nachvollzug der Sanktionen. Es ist klar, dass die Schweiz immer Sanktionen mitträgt. Die USA-EU-Sanktionen nuanciert mitträgt. Das Problem mit Frau Galli-Reil, die da was gesteinigt wurde, als sie mit Ahmadinejad den Schleier, also für Ahmadinejad den Schleier anziehen musste, ich denke, dass da war sie selber überrascht worden von einer Situation, die sie nicht erwartet hat. Sie hat damals für ein wirtschaftliches Abkommen, ein Energieabkommen, reiste sie nach Teheran. Und das war die Zeit, in der Ahmadinejad praktisch keinen ausländischen westlichen Würdenträger mehr oder kein Würdenträger mehr nach Teheran fuhr. Also war es für ihn klar, sich mit einer westlichen Außenministerin, ich weiß nicht, ob sie damals Präsidentin sogar noch war, ja, sie war Präsidentin, sonst hätte er sie nicht entkommen. Und das war für ihn ein gefundenes Fressen, sich mit Frau Galli-Reil zu zeigen. Ich denke, sie ist da ein bisschen Opfer geworden, da man bei solchen Dingen zwar vorher normalerweise ausmacht, ob die Presse dabei ist oder das Fernsehen oder nicht, dass solche Dinge aber dann nicht eingehalten werden, ist auch gang und gäbe. Und das ist eben etwas, wenn man ein bisschen beobachtet, zum Beispiel in Russland sieht man das ähnliche, es gibt ja praktisch nur noch Statements von Außenminister Lavrov, wo irgendjemand aus Afrika neben ihm sitzt oder von Ländern, eben nicht aus europäischen Ländern. Es gibt keinen Besuchsfluss mehr, normalen Austausch, den diese Länder sonst pflegen. Und so kommt man dann eben in eine unangenehme Situation. Vielleicht nur noch kurz zur Rolle der Schweiz in diesen Jahren, bei so einem Atomstreit, da hat tatsächlich Galli-Reil diese Idee gehabt, die Schweiz würde ja etwas tun. Und diese Idee sieht dann auch in der Schweiz mit Projekten, konkreten Verhandlungsprojekten um diesen Atomstreit wirklich ausgearbeitet worden ist, die wurde wirklich systematisch boykottiert, zuerst von den Franzosen und den Briten und den Amerikanern. Es war praktisch nicht möglich, eine Rolle zu spielen, das wollten die Schweizer selber machen. Das ist ein bisschen das Problem mit Vermittlerrollen. Man kann sich nicht unbedingt profilieren, wenn Großmächte oder die Bund- und Sicherheitsrat ein Interesse haben.
Also Galli-Reil hat am Anfang im BIPA-Pavillon kein Kopftuch getragen. Und da ist ihr das unmissverständlich klar gemacht worden. Und ich habe das gefilmt und da hieß es, diese Bilder dürfen niemals raus. Ich habe die dann aber auch gesendet und das Schweizer Fernsehen hat die nicht geschickt. Und danach hat sie dann eben nicht, die Leute hätten ihr geraten, ein buntes Kopftuch aufzusetzen. Da hat sie sich so einen halben Kaftan über den Kopf gelegt, das war ja auch kein Schleier, sondern nur ein Kopftuch, und ist dann so sozusagen zugezogen zu Ahmadinejad gegangen. Und das Ganze ist ja ohne Blocher gar nicht vorstellbar. Und Galli-Reil fand das ja gar nicht so schlecht. Denn 2 Tage später, nach ihrer Rückkehr, hat sie im Schweizer Fernsehen jede Redaktion besucht. Und ist da auf ein enormes Interesse gestoßen. Also sie ist ja auch nicht hingefahren, um zu unterzeichnen, sondern die iranische Regierung hat gesagt, es muss ein Regierungsmitglied kommen, damit die Elektrizitätswerke Laufenburg ein Abkommen unterzeichnen können. Sie war nur anwesend. Das war eine Forderung der Iraner. Das ist genau richtig, dass also die Iraner die Schweiz involvieren wollten, obwohl die Schweizer Regierung mit dem Vertrag eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und sie ist dahin gefahren und wenn sie nicht gefahren wären, sorry, Blocher wäre gefahren. Also, wenn man dem das angeboten hätte, der wäre sofort gefahren, das ist doch klar. Ja, der hätte auch keine Hoffnung.
Das Unglück war natürlich, dass sie lachte auf dem Foto. Das, ja, sie lachte noch. Wenn sie jetzt ein todernstes Gesicht aufgesetzt hätte, dann wäre es vielleicht nicht so ein Wirbel gewesen. Es sind solche Oberflächlichkeiten, die auch manchmal eine Rolle spielen.
Das
ist
die Schwierigkeit,
das Lachen gesehen.
Ja, also Kamere ist ganz sicher nicht meine Freundin. Ich habe wie damals an die Schweizer, die dieses Kopftuch, das über sie reingefallen sind, das war außerhalb jeder Proportion, weil sie hat versucht, sich den Sitz anzupassen. Und ich glaube ehrlich, dass sie zu reduzieren auf die Rolle der Briefträgerin geht ein bisschen zu weit. Also sie hat immerhin nach ihrem Besuch, die ganze Geiselnahme spielt ja damals eine wesentliche Rolle, hat ihr Obama persönlich gedankt für ihren Einsatz, auch wenn die Früchte erst nachher kamen. Also immer wieder, sie ist nicht meine Freundin, aber ich lasse auch nicht ungerecht, oder was ich als ungerecht empfinde, einfach unwidersprochen
mit dem Stichwort Briefträger zieht sicherlich nur die diversen Botschafter, die immer das Gleiche gesagt haben. Aber es gab die Ausnahmesituation, wo tatsächlich, und eben es gab den Versuch auch der Schweizer, sich aktiver zu profilieren. Aber Iran ist halt für die Schweiz überhaupt ein tolles Thema. Ich meine, jetzt haben wir die Geschichte mit den drei SVP-Politikern, die da gewesen sind. Also Luzi Stamm, Hopmann und was weiß ich was, wer noch. Und ich finde das großartig, diese ganze Wirkung. Also die kamen dahin wahrscheinlich auch nicht gerade denken, das sei ein interessanter und sympathischer Staat. Dann setzten die den Fuß auf diesen iranischen Boden und dann waren sie um 180 Grad umgedreht. Es geht vielen Leuten so, die zum ersten Mal in diesem Jahr haben. Und wie das die Schweiz erregt, das ist ein ganz tolles Leserbriefseiten jetzt noch nach und nach. Das ist ein gutes Thema, gute Story. Ja. So, dann ja noch. Eine Frage dann.
Du hast ja erwähnt, dass der Präsident Rouhani doch mehr Frauen in Führungspositionen reinbringt, du hast den Reichtum der Kultur auch erwähnt und dazu passt, dass jetzt eine Regisseurin zum ersten Mal Intendantin geworden ist, vom größten Theater Teherans. Welche Rolle spielt das Theater? Ist es eine Plattform für die intellektuelle Auseinandersetzung aller was auch immer, ist es unterhaltsam, ist es eine lange Tradition des Theaters oder muss man sich das ganz anders vorstellen, als wir Theater kennen?
Also ich glaube, das kann Ulrich Gildner, der ja lange da gewohnt hat, wahrscheinlich besser erklären als ich.
Also das Theater, es gibt das Tatsch-Festival, das ist ein Theaterfestival, da kommt Theater aus der ganzen Welt. Ich habe da Mutter Courage und ich weiß nicht, alles Mögliche gesehen, das Mutter Courage vom Berliner Ensemble. Und also das war... Mutter Courage, ein Stück von Berliner Ensemble, das ist das große Theater in Teheran. Und dort findet im Vorfeld und im Nachfeld die große Debatte in der Kultur statt. Also die Kulturszene im Iran, historisch kann immer in Bildern auftreten. Und da ist zum Beispiel, da kommt der Zensor, und der Zensor sagt, eigentlich möchte ich ja nicht zensieren, aber ihr müsst eben Kopftücher tragen. Jetzt wird in jeder Szene, in der eine Frau auftritt, wird durchgespielt, wie kann man das jetzt so machen, dass es zwar im Kopftuch drauf ist, aber irgendwie, dass es nicht so richtig wirkt. Und da kommen dann Theater an der Ruhr von so einem aufsässigen Italiener, die kommen dann dahin und fahren, also machen riesen Kreistänze mit diesen Zensoren und verstehen sich dann hinterher, ich hätte fast gesagt beim Tee oder beim Bier oder was dann getrunken wird, verstehen sie sich relativ gut. Also das ist eine ganz alte Tradition und der Hauptkampf zwischen Rouhani und den Konservativen ist wieder in der Kultur. In der Person des Kulturministers, da kracht es wieder auseinander. Kulturschaffende dürfen nicht ausreisen, aber Leute, denen man nie von denen man nie erwarten würde, wir werden nach Teheran eingeladen, damit sie mit ihren Ensembles das nächste Mal kommen. Also das ist eine ganz merkwürdige und in sich widersprüchliche Geschichte. Also der iranische Film kassiert ja auch einen Preis nach dem anderen, bis nach Hollywood. Das sind zum Teil aber Filme, die gar nicht öffentlich gezeigt werden und die im Iran auch nicht gezeigt werden dürfen. Also Theater ist ja auch so bedeutsam wegen dieser marginalen Position. Also da gehen dann, weiß ich, 600 Leute rein und gibt es drei Aufführungen oder fünf in einer 15-Millionen-Stadt. Also das kann sich solch ein System dann auch leisten. Also wenn man eine 3-Millionen-Demonstration nicht mitkriegt, dann kriegt man eine Aufführung, wo 6 Millionen. Dann gibt es dann 2000 Leute, die rechnen nicht mit, um das mal sozusagen. Da gibt es auch Zirkel, die, da, also die leben für das Theater und die kennen alles. Habermas war in Teheran und hat an einem Freitag eine Rede im philosophischen Club gehalten. Und da war die Straße drumherum voll. Das musste übertragen werden. Und da waren auch sehr viele Geistliche. Also das ist ein ganz merkwürdiges Gemisch. Und das heißt, wenn das Theater jetzt richtig progressiv auftreten darf und wenn da eine Freundin darf, dann wird die so nicht. Also die Frauen beherrschen so und so weit in die Lage. Sorry, aber nicht nur.
Ja. Wir müssen leider dieses, das Thema beenden.